Ja, ein spannendes Thema und ein zugegebenermaßen extrem schwieriger Text. In diesem Text sind Reizwörter drin. Und es ist so, dass wenn manche unserer Zeitgenossen auch nur das Wort hören, sich unterordnen oder gehorsam, dann ist es wie ein Kommunikationskiller. Und diese Worte wirken, wie wenn ein Rollladen runtergeht und da kommt nichts mehr durch. Und ich kann euch nur bitten, bleibt ein Stück einfach da. Ich kann verstehen, wenn es schwer ist, mit solchen Worten zunächst mal überhaupt umzugehen. Ich gebe zu, auch ich tue mich, wenn es um den unmittelbaren Zugang zu diesen Worten geht, schwer. Das sind nicht die Worte, wo mein Herz sofort aufgeht. Unterordnung oder Gehorsam. Einheimisch fremd als Frauen und Männer. So lautet unser heutiges Thema. Und die Frage der Zuordnung von Männern und Frauen zueinander zählt zu den ganz heißen Eisen der öffentlichen Debatte auch in Deutschland des Jahres 2014. Im Zusammenhang mit dieser Bildungsplandebatte in Baden-Württemberg gab es eine Online-Petition gegen diesen Bildungsplan. Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens. Durch diese Debatte darüber, wie viel an Vielfalt, an Beziehungsmöglichkeiten und sexueller Vielfalt unsere Gesellschaft sich eigentlich leisten kann und soll, und es nicht nur unter Erwachsenen, sondern wie dadurch auch Kinder geprägt werden sollen. Diese Debatte ist voll im Gange und es geht um die Frage im Kern, im Blick auf unsere Kinder, welche Werte möchten wir unseren Kindern, angefangen vom Kindergarten über Grundschule bis hin zu den weiterführenden Schulen, solange wie wir als Eltern Verantwortung haben, unseren Kindern eigentlich mitgeben? Und insbesondere natürlich auch, welche Werte möchten wir als Christen unseren Kindern mitgeben? Im Verhältnis von Mann und Frau zueinander gibt es schon so manches Befremdliche und so manches zum Schmunzeln. Das hier ist ein Bild aus einem Film aus dem Jahr 2006. Der ist damals sehr, sehr gut angekommen. Der Film heißt Shoppen. Und es geht um das sogenannte Speed Dating. Dieser Film inszeniert sozusagen, wie Menschen im 21. Jahrhundert, vor allem in Großstädten, überhaupt noch irgendwie, wenn sie mal jenseits der 30 sind, einen Partner finden können. Und es geht dann so, also auf der linken Seite sitzen 9 Frauen, auf der rechten Seite 9 Männer. Hinten steht sozusagen der Schiedsrichter, der hat eine Uhr. Und die Uhr läuft jetzt immer 5 Minuten. Und diese Dame da vorne links, die spricht mit dem Herrn vorne rechts. Sie kann fragen 5 Minuten oder sich vorstellen. Und nach 5 Minuten klingelt die Uhr und dann wird es getauscht. Dann spricht der Herr die Dame an und so weiter. Und nach 10 Minuten tauschen alle Paare. Also es entstehen neue Pärchen. Und das Ganze dauert so lang wie ein Fußballspiel. Nach 90 Minuten hat jeder mit jedem Mal geredet. Und hinterher wird das Ganze ausgewertet und ist dann die große Frage, wer hat den Ball im Tor versenkt? Oder wurde er überhaupt versenkt? Gibt es überhaupt irgendwelche Pärchen, die da tatsächlich eine Perspektive für ihr Leben sehen? Auf eine sehr witzige, zum Teil wirklich, man muss lachen, aber auf der anderen Seite stellt man sich wirklich die Frage, wo sind wir angelangt? Und auf diese Art und Weise thematisiert dieser Film Schocken einfach so ein Stück Beziehungswelten. Aber auch in Ehe, wie wir sie kennen, oder in Freundschaften, gibt es immer wieder, wenn es um die Frage geht, wie ordnen wir uns als Männer und Frauen eigentlich zueinander? Es gibt immer wieder Befremdliches. Mark Hall, er ist ein Sänger und Pastor, er schreibt, das Eheleben ist hart. Wir haben viele märchenhafte Vorstellungen im Kopf, wenn es ums Heiraten geht. Wir denken, das hier wird perfekt. Wir werden jeden Tag zusammen sein, wir werden jeden Morgen glücklich nebeneinander aufwachen, glücklich und ohne Mundgeruch, sagt Mark Hall. Ich mache da so meine ganz eigenen Erfahrungen. Meine Frau ist viel zu nett mit mir, als dass sie mir das sagen würde, dass da mit dem Mundgeruch so. Aber wir haben eine kleine Tochter, auch so ein weibliches Wesen, charmant. Und die krabbelt so ab und zu morgens zu uns ins Schlafzimmer und ich bin dann schon so im im Kuschelmodus, freue mich schon. Und das Problem ist, sie kommt immer wieder in die Nähe meines Mundes und dann sagt sie einfach knallhart: Papa, du stinkst. Und das ist schon befremdlich, ja, auch für mich. Beziehung. Mark Hall schreibt dann aber weiter: Wenn sich viele unserer märchenhaften Vorstellungen im Blick auf Ehe und was Beziehung überhaupt so alles bedeutet und wie menschlich, allzu menschlich Beziehung immer wieder auch ist, wenn sich dann viele märchenhaften Vorstellungen zerschlagen, dann schlagen die wirklichen Probleme wie eine Bombe ein. Und du weißt nicht, wie du sie in dein perfektes Bild integrieren sollst. Es hilft nichts. Ich könnte noch schöne Geschichten erzählen. Wir müssen an unseren Text ran, auch wenn er nicht einfach ist. Und um diesen Text besser verstehen zu können, möchte ich ihn zunächst nochmal einordnen, in den größeren Zusammenhang stellen, damit wir ihn einfach besser verstehen können. Unter dem Motto Einheimisch fremd predigen wir ja momentan fortlaufend durch den ganzen Petrusbrief hindurch, Sonntag für Sonntag. Und in diesem Brief wendet sich Petrus, ein Jünger, aber auch ein Apostel, ein Mensch, der berufen war, die Botschaft des Evangeliums zu anderen Menschen zu bringen. Er wendet sich an Christen in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und diese Christen, sie kamen zunehmend unter Druck. Warum? Zunächst einfach durch die Tatsache, dass es in Rom gebrannt hat. In Rom hat es öfters gebrannt. Aber das war ein richtiges, in Anführungszeichen, Feuerwerk. Rom ist abgebrannt zu zwei Dritteln. Und Nero, der Kaiser, er hat die Christen verantwortlich gemacht. Und er hat sozusagen die erste Christenverfolgung inszeniert, angestoßen. Und dann sind die Wellen weitergeschwappt durch das Römische Reich, bis diese Nachbeben auch die Christen in Kleinasien erreicht haben, zu denen Petrus schreibt. Und genau diese Christen unter Druck, im Gegenwind, diese Christen will Petrus ermutigen. Und eine Frage, die ihn dabei besonders beschäftigt, lautet: Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, wer Jesus Christus ist, und dass sie errettet werden. Das ist gute biblische Kernbotschaft. Aber Petrus stellt die Frage: Wie kann das erreicht werden unter Druck und Verfolgung? Und er gibt dann im zweiten Kapitel im Petrusbrief die Antwort: Lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn Gott ihnen eines Tages die Augen öffnet, werden auch sie ihn noch ehren. Denkt daran, der Herr will, dass ihr euch den menschlichen Ordnungen und Gesetzen fügt. Mit anderen Worten, tut alles aus der Beziehung zu Jesus Christus heraus, in eurer Macht Stehende, um Menschen auch unter Druck, unter Gegenwind für Gott zu gewinnen. Und die Frage ist, wie können wir Christen das tun? Und auch da gibt Petrus Antworten. Petrus sagt: Indem wir uns am Beispiel Jesu orientieren, leidensbereit werden, wir haben letzte Woche zentral eine Botschaft von Philipp zu diesem Thema gehört, leidensbereit werden und sich unterordnen, einordnen in bestehende Ordnungen. Denn das Evangelium ist keine Anleitung zur Revolution und auch nicht zur Rebellion, sondern das Evangelium will Veränderung von innen nach außen, indem wir uns zunächst einfach einreihen. Und Petrus nimmt dann sozusagen drei verschiedene Bereiche ins Visier. Der erste Bereich ist der der Unterordnung unter den Staat, unter die Regierung. Der zweite Bereich unter das Verhältnis von Vorgesetzten und Angestellten in der Antike, sehr oft das Verhältnis eines Sklavenhalters, eines Herrn und des Sklaven. Und der dritte Bereich eben der Ordnung der Ehe und der Familie. Und genau an dieser Stelle setzt dann auch unser Text ein. Und damit wir überhaupt mal ein bisschen eine Vorstellung bekommen, in welche Situation hinein schreibt Petrus eigentlich, wenn es um Ehe und Familie geht. Das hier ist einfach so ein Aufriss, wie man sich Familie von der Struktur her in dieser Zeit vorstellen muss. Ganz oben der Pater Familias. Er hatte die sogenannte Patria Potestas, das heißt die unumschränkte Verfügungsgewalt über alle in diesem Haushalt Lebenden. Und er allein hatte Rechte. Die Frau hatte keine Rechte. Sie konnte sich in diesem hauswirtschaftlichen Bereich bewegen, aber sobald sie den Fuß in die Öffentlichkeit gemacht hat, hatte sie überhaupt keine Rechte. Und dieses Bild bringt es eben auch durch die Anordnung zum Ausdruck, sie steht unter ihrem Mann und hier unten sind die Sklaven und die Kinder, die Minderjährigen. Solange die Kinder minderjährig waren, gab es keine Unterscheidung zwischen Kindern, die das Familienehepaar hatte und Kinder der Sklaven, die wurden zusammen erzogen. Und erst wenn sie erwachsen wurden, erst dann gab es eine Trennung. Manche der Sklaven wurden freigelassen, die haben sich dann freiwillig sozusagen zu dieser Familie hinzu assoziiert und andere sogenannte Klienten sind noch von außen gekommen, die einfach sich eingeklinkt haben und wirtschaftlich dort in einem solchen, ja man muss sagen, in einem solchen unter anderem auch Kleinwirtschaftsunternehmen ihren Unterhalt erwirtschaftet haben. Das ist die Situation und sie ist meilenweit entfernt von dem, was wir unter Familie verstehen. Aber in diese Situation hinein schreibt Petrus wichtige Gedanken, wenn es um das Thema geht, wie können Männer und Frauen überhaupt miteinander leben, sich einander zuordnen. Ich habe drei Punkte. Diese drei Punkte decken bei Weitem nicht das ab, was der Text hergibt. Es ist einfach unmöglich. Es ist zu viel. Ich setze einfach ein paar Schwerpunkte. Der erste Punkt, Unterordnung, weil Leben nicht anders geht. Ein zweiter Punkt, Frau sein von innen nach außen. Und der dritte Punkt, und es gibt sie doch, Unterschiede zwischen Mann und Frau. Kommen wir zurück zu unserem Text. Unterordnung, weil Leben nicht anders geht. Petrus schreibt, entsprechend gilt für euch Frauen, ordnet euch euren Männern unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ähnlich wie ich in irgendeiner Form folgende Erfahrung gemacht habt. Nehmen wir mal an, es treffen sich 15, 20 Leute freiwillig, weil sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen wollen. Die wollen irgendwas bewegen, ja, die wollen irgendwas tun, vielleicht für andere, und sie kommen zusammen. Einer hat eine Idee, trommelt ein bisschen, die kommen. So, jetzt wird besprochen und getan. Und es ist sehr interessant, wenn man einfach von außen zuguckt, kennt alle Leute nicht. Innerhalb kurzer Zeit, wenn es wirklich eine lebhafte Diskussion ist, wird klar, welche Personen in dieser Gruppe Schlüsselpersonen sind, die ein Stück weit die Leitung übernehmen. Das kristallisiert sich einfach heraus. Man muss diese Leute nicht einfach instruieren, sondern sie sind da. Wenn man sie gehen lässt, dann zeigen sie sich einfach an der Stelle. Es sind Menschen im Normalfall, die einfach etwas mitbringen, wenn es um das Thema Leiten geht. Und ich spreche jetzt, wie gesagt, von freiwilligen Situationen. Ich spreche nicht davon, dass wir in ein herrschaftliches Gegeneinander kommen, sondern freiwillig eine Aufgabe erfüllen. Es sind die Leute, die Impulse setzen und die sagen, wie man es machen könnte, die aber umgekehrt auch offen sind für die Impulse, die andere bringen. Nur sie haben die Gabe, sie greifen sie sofort wieder auf, führen sie weiter und dann, zu guter Letzt, sind sie in der Lage, ein Stück weit zu delegieren und das ganze Ding wirklich zielorientiert zu einem Abschluss zu bringen. Im Idealfall verstehen sich diese Leiter als dienende Leiter. Es sind Menschen, die bewusst Verantwortung für eine Gruppe übernehmen. Ein Bau zum Beispiel braucht einen Bauleiter. Es geht einfach nicht. Wie gut, wenn da nicht nur das Geld eine Rolle spielt, sondern wenn wirklich auch ein Stück weit das Herz dabei ist und dieser Bauleiter eine Vision hat, auch im Blick auf diesen Bau. Eine Fußballmannschaft braucht einen Kapitän. Wir brauchen das einfach als Menschen. Das gilt für jedes funktionierende menschliche Teamwork. Menschen brauchen Führung und umgekehrt, sie wollen gut geführt werden. Dienende Leiter brauchen dienende Mitarbeiter. Das gilt auch für die Ehe. Damit sie gelingt, braucht es wechselseitige Unterordnung. Und ich kenne keinen Text im Neuen Testament, der das schöner zum Ausdruck bringt als Epheser 5. Und ich glaube, unser Text im Petrusbrief muss ergänzt werden. Petrus hat nicht eine umfassende Abhandlung geschrieben und alle Facetten, wenn es um Mann und Frau sein geht, zusammengepackt. Er hat eine ganz konkrete Situation geschrieben, mit einem ganz konkreten Anliegen. Aber dieses Thema ist umfassender und es braucht Ergänzung. Und Epheser 5 ist ein wunderbarer Text. Warum? Weil er auf einzigartige Weise zum Ausdruck bringt, wie Männer und Frauen wirklich miteinander verbunden sind. Paulus schreibt dort, dass Männer und Frauen sich einander wechselseitig unterordnen sollen. Die Frauen sollen sich den Männern unterordnen und umgekehrt sollen die Männer Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Eines der schönsten Bilder oder eine der schönsten Situationen, das Bild ist vielleicht nicht so schön, aber die Situation ist die Situation, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Es ist kurz, unmittelbar, bevor er ans Kreuz geht. Gott wird Mensch in Jesus. Er kommt auf Augenhöhe. Er schmeckt, was Menschsein bedeutet. Aber dabei bleibt Jesus nicht stehen, sondern er ist der dienende Leiter par excellence. Er geht unter Augenhöhe und er macht die Drecksarbeit. Er wäscht seinen Leuten die Füße. Und danach geht er ans Kreuz und liebt sich zu Tode für uns. Und er macht die größte Drecksarbeit, die es je gegeben hat. Er trägt unsere Sünde. Am Kreuz hört auch jedes Teamwork auf. Das konnte nur er. Er trägt unsere Sünde. Jeden schlechten Gedanken, jedes lieblose Wort, jedes falsche Handeln. Alles. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung schafft er einen Ausweg aus dem Problem unserer Sünde. Und Paulus schreibt uns Männern ins Stammbuch. Das ist die Latte. So wie Christus die Gemeinde geliebt hat mit dieser Hingabe, sollt ihr Männer eure Frauen lieben. Ihr sollt unter Augenhöhe gehen. Unter Augenhöhe. Immer wieder. Und wenn wir das als Männer ein Stück an uns rankommen lassen, dann sind wir zunächst mal beschäftigt. Und dann geht es nicht darum, mit dem Finger auf die Frauen zu zeigen, sondern wir haben zu tun. Men at work. Wo wir Männer uns auf eine solche Liebesfähigkeit überhaupt einlassen und wo wir sie uns wünschen, wo wir sie uns von Gott erbitten und erflehen, da stehen die Chancen umgekehrt ziemlich gut, dass Frauen sich bereitwillig einer solchen liebevollen Führung anvertrauen. Die Chancen stehen gut. Allein in dieser Woche haben wir zwei Frauen völlig unabhängig, und das waren zufällige Gespräche. Das eine war zufällig und das andere nicht, gebe ich zu. Gespräche, zwei Frauen, und sie sagen mir, sie sind so froh und dankbar, dass nach gemeinsamem Gespräch mit ihren Männern und Gebet in konkreten, schwierigen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, sie wissen, dass zuletzt ihr Mann die Verantwortung übernehmen wird. Und ich wage einmal zu behaupten, dass Frauen, wenn sie ein ganz normales Empfinden haben, und das kann natürlich durch krasse Erlebnisse, die es in unserer Welt leider viel zu oft gibt, auch Missbrauch durch Männer, aber wenn Frauen ein normales Empfinden sich bewahren konnten, dass sie sich einer solchen Führung im Kern gern anvertrauen. Trotz vieler Fehler, die Männer immer noch machen. Warum? Weil auf diese Art und Weise, und ich weiß nicht, wie es sonst geschehen soll, Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau ermöglicht wird. Echte Gleichwertigkeit. Um einmal das Bild des Leibes zu gebrauchen, das auch Paulus im Epheserbrief gebraucht. Paulus vergleicht eine Ehe, wie wenn zwei eins werden und es entsteht ein neuer Leib. Und er sagt im Prinzip, der Mann ist der Kopf, das Haupt. Und die Frau ist das Herz. Jetzt ist ja eine der ganz wesentlichen Funktionen von einem Leib, dass man sich bewegt. Das ist ja ganz wichtig. Wir wollen ja in dieser Welt uns und auch etwas bewegen. Dazu sind wir geschaffen. Und wenn man dieses Bild auf die Ehe anwendet, dass etwas bewegt werden soll, wenn der Herzschlag kalt wird, Wenn das Herz nicht mehr schlägt, bewegt sich kein Kopf mehr. Der kann doch so kühl sein. Und umgekehrt, wenn der Kopf rücksichtslos, das Gehirn rücksichtslos gegenüber dem Herzen ist, dann gibt es irgendwann einen Herzinfarkt. Und es wirkt sich ziemlich schnell, sehr negativ, auch auf das Gehirn aus. Beide machen den Leib aus und noch vieles mehr. Aber wir brauchen beide Funktionen ganz zentral und wir brauchen sie nicht nur bei schwierigen Entscheidungen, sondern ständig. Ehe lebt von wechselseitiger Unterordnung und zwar ständig. Und nicht nur Ehe, auch Freundschaft. Beziehungen überhaupt, wenn sie tief gehen. Frauen sollen sich also der liebevollen Führung ihrer Männer anvertrauen. Was aber, und jetzt kommen wir zentral zurück wieder auf unseren Text, was aber, wenn der Partner Gottes Wort ablehnt? Dann macht unser Text ganz, ganz viel Mut. Ganz viel Mut und Hoffnung, dass der Partner, der doch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, dass er gewonnen werden kann. Er kann gewonnen werden. Gott ist da sehr, sehr zuversichtlich. Gott kann. Aber er braucht dazu nicht unsere vielen Worte. Es geht um unser Verhalten. Und es geht darum, dass unser Verhalten viel mehr redet als 1000 Worte. Und wir haben es in unserer Gemeinde schon vielfach erlebt. Und da muss man sagen, im Normalfall sind Frauen schneller als Männer. Bei Gott. Frauen sind definitiv die besseren Sünder. Sie sind schneller bei Gott. Ja? Die Männer brauchen immer ein bisschen länger. Das wäre ein eigenes Thema, aber es ist so. Aber wir haben es mehrfach erlebt, dass Männer nach und nach aufgetaut sind und dass sie zu Gott gefunden haben. Und es ist eine riesen Freude, jedes Mal. Ich komme zu unserem zweiten Punkt. Stopp. Frau sein von innen nach außen. Ein Leben, das guten Einfluss auf andere Menschen nehmen will. Und wer wollte das eigentlich nicht? Gute Spuren hinterlassen. Ein Leben, das gute Spuren hinterlassen will, braucht innere gute Quellen. Das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, nicht nur für Verheiratete, das gilt auch für Unverheiratete, das gilt für jede Form von Beziehung. Wenn wir gute Spuren hinterlassen wollen, brauchen wir gute Quellen, aus denen sich unser Verhalten, unser Charakter, unser Tun speist. Was uns im Innern bewegt, das wird dann genau das bewirken. Es wird unser Verhalten, unseren Charakter und unser Tun prägen. Trotzdem, obwohl es die Bewegung von innen nach außen geben muss, fängt Petrus auf der Außenseite an, und zwar beim Verhalten. Wir haben schon gesehen, unser Verhalten soll ganz grundsätzlich von der Ehrfurcht vor Gott geprägt sein, auch wenn es um Beziehungen geht, gerade dort, und von Respekt vor unseren Ehepartnern oder gegenüber Freunden geprägt sein. Und das gilt in ganz besonderer Weise dort, wo die sich den Luxus erlauben, anders zu denken wie wir. Wo wir nicht gleich denken. Und das ist okay, aber das tut weh. Das gilt es auszuhalten. Es gilt einfach den anderen auch in seiner Andersartigkeit, in seinem anderen Denken zu respektieren und zu akzeptieren. Und ich weiß es einfach von Gesprächen, wie weh das mitunter tut, wenn man das, was einem am wichtigsten ist, mit dem anderen zum jetzigen Zeitpunkt nicht teilen kann. Aber es hilft nichts, ihn an die Wand zu reden oder sie. Es gilt einfach, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Das ist ein nächster Punkt, der wird nachher noch kommen. Es gilt darauf zu vertrauen, dass Gott kann. Und es baut Kommunikationshindernisse ab und schafft Vertrauen. Die Verse 3 und 4 in unserem Text behandeln auch ein ganz wichtiges Thema, auch wieder nicht nur für Frauen, auch für Männer. Es gibt ganz schöne Eitelchen unter Männern. Nicht nur Frauen achten auf Schönheit. Männer natürlich auch. Aber für Frauen ist es vielleicht auch in unserer Kultur ein noch zentraleres Thema, weil Männer so fixiert sind mitunter auf das äußere Erscheinungsbild von Frauen. Und hier hält Petrus ganz massiv dagegen. Und er sagt, Nicht, dass das äußere Erscheinungsbild unwichtig ist, gar nicht. Aber er sagt, wirkliche Schönheit, sie kommt von innen. Und es wird immer so sein. Und sie wird nach außen strahlen. Das heißt nicht, dass wir uns die Haare nicht mehr machen sollen. Das heißt, das wisst ihr alles. Das muss man nicht sagen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn man einmal im Gespräch mit einem Menschen ist, ob Mann oder Frau, wo man vielleicht äußerlich sagen würde, nein, das ist nicht die Latte an Attraktivität, die in unserer Gesellschaft gefordert wird. Aber dann entsteht ein Gespräch. Und dann spürt man, was diesen Menschen innerlich bewegt. Und dann vergisst du alles. Und es ist Beziehung da. Und man spürt eine Schönheit, die dieser Mensch von innen heraus hat. Und es pulst. Schönheit soll, so sagt unser Text, Ausdruck unseres verborgenen Lebens mit Jesus Christus sein. Das macht ein Leben schön, sagt Petrus. Es macht einen Charakter, der freundlich und ausgeglichen ist. Die diesjährige Jahreslosung heißt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und diesem Gott nahe zu sein verleiht Schönheit. Manchmal unter Tränen, manchmal mit Lachen. Aber Schönheit. John Stott sagt, ganz direkt auf den Vers hin, eure Schönheit soll nicht darin bestehen, dass ihr euer Haar aufwendig frisiert, Goldschmuck anlegt und kostspielige Kleider tragt. Das sind alles nur äußere Dinge. Dazu sagt John Stott, Kleidung soll kostengünstig statt verschwenderisch sein, anständig statt eitel und keusch statt zweideutig. Und ich möchte einfach dazu sagen, und Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Es ist okay, wenn auch ein Anlass da ist, wo man sich mal richtig auch äußerlich schmückt. Um des Anlasses willen und um anderer Menschen willen. Und weil es einem gefällt. Aber die Regel ist, Kleidung soll kostengünstig sein statt verschwenderisch. Das sieht für jeden von uns anders aus. Wir leben alle nicht auf dem gleichen Niveau, auch wenn es um Einkünfte geht. Und wir bewegen uns in anderen sozialen Kreisen. Und eine Bankiersfrau wird etwas anderes als nicht aufwendig empfinden. Und das ist gut als meine Frau. Das ist okay. Trotzdem gilt für alle, kostengünstig statt verschwenderisch, anständig statt eitel. Es geht nicht um das Aufdackeln nach außen. Und keusch statt zweideutig. Schon wieder so ein Kommunikationskiller. Keusch. Keine falschen erotischen Signale. Die kann man auch durch Worte setzen, durch vieles, aber eben auch durch Kleidung und wie man sich nach außen gibt. Wir geben viel mitunter aus, wenn es um unser Äußeres geht, auf allen Ebenen. Die Frage ist, wie viel sind wir bereit zu investieren für ein Leben, das von innen nach außen geht, für eine innere Veränderung, für ein Leben, wo wir Gottes Nähe suchen, wo Gottes Wort Tag für Tag und wenn nur in kleinen Dosen, aber Tag für Tag unser Leben prägt. Wir es aufnehmen. Wie das Brot, das wir morgens essen. Oder das Müsli oder was weiß ich. In Vers 5 und 6 legt Petrus noch eine ganz wichtige andere Quelle offen für ein Leben von innen nach außen. Er sagt uns Männern und Frauen, setzt eure Hoffnung nicht auf euren Ehepartner, sondern setzt eure Hoffnung auf Gott. Es heißt dort, auch Frauen aus früheren Zeiten setzten ihre Hoffnung auf Gott und sie vertrauten sich so der Führung ihrer Männer an. Hoffnung auf Gott setzen heißt einfach, ich vertraue Gott mein Leben an, ich traue nicht mir zu, unsere Ehe mit Bestand durch dieses Leben zu kriegen. Und ich traue es auch meinem Mann nicht zu, nicht weil ich ihm nichts zutraue, sondern weil wir Menschen sind, die innerlich zerbrochen sind, die wund sind und die sich gegenseitig wehtun. Ich setze mein Vertrauen auf Gott. Das ist eine sehr, sehr gute Immuntherapie gegen Verbitterung in der Ehe. Und es setzt Kräfte zur Vergebung frei. Und Liebende, so sagt es Manfred Hausmann einmal in einem Roman, Liebende, sie leben von der Vergebung. Ich komme zum Schluss. Und es gibt sie doch. Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Man schaut sich eine Sendung im Fernsehen, so eine Talksendung oder irgendwas an, wo es um dieses Thema im engeren Sinn oder auch mal weitergeht. Und man hat am Schluss den Eindruck, man weiß wirklich nicht mehr, gibt es überhaupt noch irgendwelche Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Manche gehen so weit in dieser Gender-Mainstreaming-Theorie, dass sie sagen, selbst das biologische Geschlecht ist letzten Endes konstruiert. Und jetzt kann man schon auch schmunzeln darüber, aber Tatsache ist, dass diese Ideologie sich nicht in dieser extremen Form, aber in sehr massiver Form bis in unsere Institutionen, bis in Schulen hinein durchgesetzt hat und immer weiter Bahn bricht. Es ist eine Einebnung von real existierenden Unterschieden. Vieles von dem, gebe ich zu, was wir gemeinhin ganz schnell als Unterschiede zwischen Männern und Frauen so hinstellen, muss sehr hinterfragt werden. Zu Recht hinterfragt werden. Aber es gibt definitiv Unterschiede, die wir nicht wegdiskutieren können. In Vers 7 zum Beispiel, nochmal so ein Kommunikationskiller, da spricht Petrus tatsächlich davon, dass Männer Rücksicht nehmen sollen auf die von Natur aus schwächere Konstitution der Frau. Also, da gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber es gibt die Regel. Hier ist Dr. Dieter Kleinmann. Er ist Internist und Sportmediziner. Und er hat so ein Stück geforscht, einfach mal im Bereich Sport. Was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht im Bereich Sport? Fazit: Die aufgezeigten Unterschiede zum Mann hinsichtlich der Muskulatur, des Stoffwechsels, des Kreislaufs und der Atmung mit der maximalen Sauerstoffaufnahme. Das sind so die summarisch messbaren Funktionen. Daran kann man messen, wie leistungsfähig ein Organismus ist. Diese summarisch messbaren Funktionen erklären, dass es der Frau aus physiologischen Gründen nicht möglich ist, bei gleichen Voraussetzungen, Training, Ernährung, Talent und so weiter, dieselben Laufleistungen zu erbringen wie der Mann. Also, wenn eine Frau ein bisschen trainiert, dann lässt die mich locker links liegen. Aber wenn ich unter gleichen Bedingungen antrete, das ist zumindest das, was die Studien sagen, wenn ich genauso oft mit ihr trainiere, habe ich an der Stelle einen Vorteil. Das lässt sich einfach nicht leugnen. Zweiter Punkt. Frauen sind tendenziell sensibler und beziehungsorientierter als Männer. Legen uns Studien einfach nahe. Umgekehrt belegen Studien, Männer können den Gruppenzwängen besser widerstehen als Frauen. Sie können ihren Standpunkt, wenn Gegenwind kommt, und zwar in der Öffentlichkeit, sie können in der Regel ihren Standpunkt besser vertreten als Frauen. Sie halten dem Druck besser stand. Da wurden Experimente gemacht und man hat es einfach ein Stück festgestellt. Und es ist ein sehr interessanter Hinweis. Wenn man den Druck wegnimmt, die Gruppengröße gleich lässt, können Frauen wunderbar, das liegt nicht an der Größe der Gruppe, sondern es liegt an der Situation, am Druck, der plötzlich da ist, dass eine Gruppe will, dass es nur noch eine Meinung gibt. Und dagegen können Männer besser aufstehen, in der Regel. Und Frauen können das nicht so gut. Und sehr interessant, dass genau an diesem Punkt, wenn wir das Neue Testament lesen, auch wenn es um Gemeindestrukturen geht, immer wenn es um die Verteidigung der christlichen Lehre im Kern geht, wenn es um diese Aufgabe geht, wird ganz klar gesagt, das ist eine Aufgabe, die Männer übernehmen sollen. Aber der Umkehrschluss, wenn bei Frauen, sobald der Druck im Normalbereich ist, sie sich ganz normal mit ihren Fähigkeiten einbringen können, dann dürfte man doch mal umgekehrt die Frage stellen, was sagt eigentlich das Neue Testament an der Stelle dazu? Wo ist eigentlich auch in einer Gemeinde die wirkliche Grenze von Gottes Wort her, wo plötzlich gesagt werden muss, das sind Aufgaben, die können Frauen nicht mehr übernehmen, weil Gottes Wort es so sagt. Und man stellt fest, das ist eine extrem wichtige, aber auch schwierige Frage, weil so vieles an Kultur hier einfach mit reinschwingt. Petrus schreibt in diese Kultur und das schwingt hinein in das, was er schreibt. Und die Frage ist, und dieser Frage stellen wir uns auch im Moment im Leitungskreis, Wir müssen neu und wollen es neu durchdenken, von Gottes Wort her und ein Stück weit unter Gebet. Wo sind die wirklichen Grenzen? Wo sehen wir die Grenzen für den Dienst von Frauen, für ihren Einsatz, auch in der Gemeinde? Gibt es sie und wenn ja, wo? Und welche sind die originär männlichen Aufgaben, wenn es sie gibt und wo liegen sie? Ich komme zum letzten Punkt. Nee, da war ich schon. So. Ah ja, mein letzter Punkt zum Thema und Unterschied, es gibt sie doch. Nochmal, wieder Studien, ganz intensive Feldforschungen haben ergeben, dass Frauen tendenziell zu 100% besser Kinder bekommen können als Männer. Und so soll es sein und bleiben. Amen.